Leute, 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 es sind jetzt nur noch wenige Tage. Wir haben heute Dienstag und am Freitag stehen der Kian und ich schon auf der Bühne in Zürich im Hallenstadion. Ich bin eigentlich ganz ehrlich schon fast ein bisschen zu nervös jetzt, noch hier so Podcast-Themen durchzugehen. Aber wir wollen uns der Sache heute trotzdem mal zuwenden. Aber mal an alle Leute, ich habe so viel Zuspruch bekommen, auch auf der Straße. Kian, du kriegst es ja nicht mit, du fliegst ja erst nach Deutschland. Wie viele Leute das mitverfolgen, wie viele Leute kommen jetzt auch nach Zürich, von Deutschland, von Österreich, überall her, auch nach Mannheim und die anderen Städte. Das ist echt super krass und ich freue mich schon mega. Also die Leute kommen auch mit einer sehr, sehr großen Erwartung. Heute soll es aber um ein anderes Thema gehen, ein Thema, das in den letzten Wochen die Medien, auf jeden Fall mal die alternativen Medien beherrscht hat. Es geht um das Thema Doxing und die Causa Clownswelt. Was ist passiert? Jan Böhmermann hat in seiner Sendung hat er mal wieder, es ist ja ein Thema, das ihn sehr beschäftigt, hat er über die rechten YouTuber gesprochen. Ja, also dass es immer mehr rechte YouTuber gibt und dass man irgendwie quasi, ob man will oder nicht, wenn man durch den YouTube-Algorithmus geführt wird, immer zu sogenannten Rechten oder YouTube-Nazis, wie er sagt. Ja, es ist ja auch ein Wort, das er sehr oft nutzt. Und er hatte dabei verschiedene Leute angesprochen, unter anderem den Kolja Barkon, der ist bekannt mit seinem Kanal Aktien mit Kopf. Und dann eben auch eine Person oder das Synonym Clownswelt. Und dabei wurde die Identität von diesem Synonym Clownswelt bekannt gegeben, was zu sehr heftigen Folgen für diese Person geführt hat, aber auch für Böhmermann und die gesamte Bubble. Das ist also nicht nur negativ gewesen, der Clownswelt hat auch massivsten Zulauf bekommen, dem seine YouTube-Abonnenten, ich meine, zum Zeitpunkt war er so bei 270.000 YouTube-Abonnenten, jetzt ist er bei über 470. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie seine Anhängerschaft explodiert ist, seine Abonnentenzahlen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen in unserem Podcast Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Schosseinpur, über das Thema legal, illegal, Doxing. Kann man eigentlich, ist es in Ordnung moralisch, die Identität von Menschen der breiten Öffentlichkeit preiszugeben, die das nicht wollen? Kian, was hältst du eigentlich davon?
Ich grüße dich, Philipp. Ich grüße die Podcast-Hörer. Ja, ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Ist Doxing durch einen Journalisten legitim, wenn es quasi der guten Sache dient? Und wann wird Journalismus theoretisch ja zu einer Art moralischer, man könnte sagen, Strafverfolgung? Weil darum geht's ja hier in diesem Fall mit Jan Böhmermann. Und zwar wird behauptet, oder dass der Öffentlich-Rechtliche versucht, das Doxing dieser Person, also das Herausgeben seiner persönlichen Daten, als Pranger zu nutzen, als Druckmittel, ihn quasi Konsequenzen aufzurufen für Dinge, die ihnen nicht gefallen. Inwiefern ist das überhaupt okay? Sollte das überhaupt in Ordnung sein? Hat man das Recht auf Anonymität oder verschwindet dieses Recht irgendwann, wenn man eine große Reichweite hat? Also ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich muss sagen, ein Thema, mit dem ich mich erst jetzt auch durch diesen Fall so befasst habe. Ich muss sagen, ich kannte den YouTuber Clownswelt gar nicht. Und das muss man ja auch vorab direkt sagen. Der hat ja massiven Abonnentengewinn dadurch gemacht. Fast seine Abonnentenzahl verdoppelt. Also was auch immer da Jan Böhmermann geplant hat, ist komplett nach hinten losgegangen. Oder, Philipp?
Also das ist die Frage immer, was hat er eigentlich geplant? Manchmal frage ich mich auch, also ja, da sind wir schon bei der ersten Frage. Ich meine, wenn er versucht hat, diesen Menschen zu diffamieren, zu exposen, also das Exposen im Sinne von seine Identität preisgeben, das ist ihm ja gelungen. Es kommt hier auch im weiteren Verlauf, die Eltern dieses Menschen sind kontaktiert worden. Man geht also ins innere Familienumfeld rein. Die Band, das ist also ein Musiker gewesen, er ist vielleicht immer noch Musiker, hat auf jeden Fall eine Band gehabt und diese Band wurde dann daraufhin kontaktiert und hat ihn, glaube ich, hat ihn ausgestoßen aus der Band. Ich sage jetzt mal, der Mainstream, die Masse der Menschen, die ihn nicht kannte, die haben sich einen eigenen Eindruck gemacht. Und das hat ihm massivsten Zulauf gebracht. Und wenn wir uns mal das anschauen vom ZDF-Magazin Royal, das Video, das hat jetzt bis zum heutigen Tage 1,5 Millionen Aufrufe. Das ist natürlich aber auch ein riesiger Kanal mit riesiger Reichweite und Aufmerksamkeit. und das Reaction-Video von Clownswelt auf das Doxen seiner Person hat 1,3 Millionen Aufrufe. Das ist schon krass. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das eine ist so ein kleiner YouTuber und das andere ist der große Jan Böhmermann mit den Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund, ja, die ganze Infrastruktur, die er da nutzen kann. Und ich glaube nicht, dass das so gelaufen ist, wie die sich das vorgestellt haben. Das ist mal klar, weil, und ich denke, das passiert aber immer öfters. Das Pendel verändert sich. Das Pendel schwingt in die andere Richtung wieder aus. Und ich denke, so diese, natürlich in seiner eigenen Bubble findet er immer die Leute, die sich dann entrüsten und ja, recht, Böhmi, recht gut gemacht. Ja, aber das ist halt eben so mit einer sehr gespaltenen Gesellschaft. Der andere Teil, und der andere Teil wird eben immer größer, das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, der schaut sich dann sowas an, macht sich den eigenen Eindruck und solidarisiert sich in diesem Fall dann eben mit dieser Person Clownswelt. Und das hat ihm jetzt zu eigentlich einer nie dagewesenen Popularität und Aufmerksamkeit verholfen.
Ja, ich muss sagen, ich fand es erstmal überraschend, so wie das in dieser Serie dargestellt wurde. Angeblich sollen sie ihn ja durch ein Bild mit einer Halskette, die er dort getragen hat, identifiziert haben sollen. Wobei Clownswelt selber sagt, das glaubt er nicht. Er glaubt, die wollen das nur so darstellen. Es hätte ihn jemand aus seinem privaten Umfeld verraten. Das fand ich erstmal interessant an dieser Stelle, dass da Leute von seinem privaten Umfeld mit Journalisten geredet haben und die Konsequenzen, die er davon getragen hat, weil sie sich ja, wie du schon gesagt hast, nicht nur seiner Identität gewidmet haben, sondern sie haben sich auch beispielsweise bei seiner Band gemeldet. Er hat bei einer Band gespielt. Sie sind wohl auch die Journalisten abends zu seinen Eltern gegangen und die Eltern wussten wohl auch nichts davon, was er auf YouTube macht. Also haben auch sein privates Umfeld da kontaktiert. Und ich muss sagen, also sobald ich, und das ist nochmal eine ganz andere Debatte, weil man kann einmal darüber ganz logisch argumentieren, hey, macht das Sinn? Da gibt es jemanden, der hat eine sehr, sehr große öffentliche Reichweite, der hat damit auch irgendwo Einflussnahme, ist aber anonym. Es sollte die öffentliche Meinung interessieren, eine Person, wer diese Person ist, der sollte dann dementsprechend auch, weil er eben so eine Reichweite hat, mit Transparenz rechnen müssen. Das ist eine ganz andere Debatte. Aber dass man ins private Umfeld drumherum geht und quasi die Familie, also die engsten Personen damit reinzieht oder auch private andere Nebenhobbys unter Druck setzt, sodass diese Person Schaden davon trägt, das ist ein Punkt, der, ich glaube, da würde jeder zustimmen, zu weit geht.
Und ich glaube, das ist auch diese umgekehrte Welt, die wir hier immer wieder erleben. Der Böhmermann ist ja immer sehr darauf fixiert, das Vierte Reich zu verhindern. Er sieht quasi die größte Gefahr, alles vor uns ist alles durchflutet von Rechtsextremisten und die werden immer stärker und es ist alles beherrscht von ihnen. Und oftmals, man könnte das jetzt als übertrieben sagen, aber ihr könnt euch mal einen Zusammenschnitt anschauen, wie oft er Nazi, Fascho, Rechtsextremist sagt. Die ganze Sendung ist davon durchzogen. Das ist sein Kernthema grundsätzlich. Immer Nazis, Nazis, Nazis. So, und wenn du das vorwirfst und damit alles auch, du sagst ja damit, ich stehe gegen alles, was diese Nazis gemacht haben. Nazi Geheimpolizei war die sogenannte Gestapo, ja, die geheime Staatspolizei, und die hatte heftige Methoden. Und dann gibt es auch noch die Polizei des damaligen linken DDR-Regimes, das ist die Stasi, die sogenannte Staatssicherheit. Und diese Methoden der Gestapo und der Stasi, die sind eigentlich sehr ähnlich gewesen. Ja, die haben zum Beispiel vor nichts zurückgeschreckt, die sind in deine Familien rein, haben deine Familien unter Druck gesetzt und so weiter. Das sind also Stasi-Methoden, die angewendet werden und damit auch irgendwie legitimiert werden, weil man sagt, ja, aber wir versuchen ja, diese anderen Leute zu verhindern. Also du sagst quasi, Feuer mit Feuer bekämpfen. Jetzt könnte man dir aber dann auch vorwerfen, dass du selbst das tust, was du deinem anderen Gegner vorwirfst. Du bist das damit selbst auch. Und wenn wir das gerade mal vorlesen, was Clownswelt hier aus dem Transkript seines Videos gesagt hat, ich zitiere ihn mal. Journalismusaktivisten wie Christian Fuchs von der Zeit und Laurenz Schreiner vom ZDF-Magazin Royal haben begonnen, mein privates Umfeld auszuspähen. Sie suchen ehemalige Bekannte auf, durchforsten mein Leben, alles mit dem Ziel, mich bei Familie, Freunden und in meinen Hobbys zu diffamieren und zu denunzieren. Kurz gesagt, sie wollen mein Privatleben zerstören, um mich für meine Meinung zu bestrafen und mich idealerweise dazu zu bringen, meine Tätigkeit aufzugeben. An dieser Stelle muss ich sagen, das funktioniert bei mir leider nicht. Ein kurzer Überblick über die Recherchemethoden, die diese Leute angewandt haben. Vor einigen Wochen erhielt ich einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Die Person gab sich als Mitarbeiter einer Influencer-Agentur aus, die angeblich über einen Freund meine private Telefonnummer erhalten habe. Ob das tatsächlich schon mit den oben genannten Journalisten zu tun hatte oder unabhängig geschah, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Nur wenige Tage später erhielt ich erneut einen Anruf auf meine privaten Nummer, diesmal unter Nennung meines Klarnamens, von einem gewissen Christian Fuchs. Er erklärte, man recherchiere zu erfolgreichen YouTubern und wolle mich zu meinem Kanal interviewen. Man bot sogar an, für ein persönliches Gespräch zu mir nach Hause zu kommen. Was erstmal harmlos klingt, habe ich als gezielten Einschüchterungsversuch verstanden. Ich habe meine Identität bewusst geheim gehalten, weil man in Deutschland mit einer abweichenden Meinung von linker Seite nicht selten mit Gewalt rechnen muss. Etwa durch brennende Autos oder tätliche Angriffe. Ich denke, meine Vorsicht ist menschlich nachvollziehbar, doch die Kontaktversuche hörten nicht auf. Es folgten weitere Anrufe, unter anderem auch von Nora Nagel, der Redaktionsleiterin des ZDF-Magazins Royal. Schließlich gingen diese Menschen sogar so weit, bei meinen Eltern zu Hause zu klingeln, offensichtlich mit dem Ziel, Unruhe in meine Familie zu bringen. Natürlich wird das unter dem Deckmantel investigativer Aufklärung über meine Einnahmequellen verkauft. Anschließend erhielt ich zwei Fragenkataloge, die sich lasen wie Stasi-Akten. Auch musste ich lesen, wie Bekannte sich negativ über meine Position äußerten. Man kontaktierte meine Band, woraufhin ich aus dieser ausgeschlossen wurde. Spätestens an diesem Punkt wurde klar, diese mediale Elite befindet sich in offener Feindschaft gegenüber jenen, die nicht der Einheitsmeinung folgen. Es geht ihnen nicht um Diskussion oder Argumente, es geht darum, dich und dein Privatleben zu zerstören. Das sind schon sehr, sehr harte Anschuldigungen hier.
Ja, es geht halt eben um den Effekt dessen, was passiert, wenn diese Person veröffentlicht wird, in so einem Zusammenhang behandelt wird, was an Einschüchterung theoretisch passiert, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Leuten, die das Gefühl haben, sie können sich so nicht mehr äußern, öffentlich, weil sie sonst eben journalistisch durch Kontaktversuche bei Eltern und Umfeld quasi zersetzt werden oder das Ziel ist, irgendwie diese Person gezielt sozial zu isolieren, beziehungsweise auch, dass diese Reaktion grundsätzlich vielleicht irgendwo unverhältnismäßig ist und selektiv skandaliert wird. Ich muss sagen, ich will da mal einen Gegenvergleich ziehen, Philipp, weil da würde mich mal deine Meinung interessieren. Es gab ja einige sehr schandhaft lächerliche Artikel auch über uns. Du erinnerst dich noch an die Geschichte mit der Mutter, mit der besorgten Mutter, die dort auch anonym bleiben wollte. In diesem Zusammenhang, wie siehst du das, sollten solche Artikel dann mit Behauptungen anonym veröffentlicht werden können? Oder siehst du das anders als ein YouTuber, der das in Form einer Meinungsäußerung auf einem YouTube-Kanal macht?
Das ist ein guter Punkt. Also guck mal, ich finde sowas höchst, also in dem Fall finde ich das höchst problematisch. Und das ist immer noch zu fein ausgedrückt. Wenn es gibt ja aus Geheimakten in den USA auch immer wieder, ja, Geheimquellen haben uns mitgeteilt. Und dann such dir eine Geschichte aus, schmeißt dir einen Pilz ein, hab einen Trip, lass dir dort die fantastische Geschichte einfallen und sag, eine Geheimquelle hat mir erzählt, ja, wer war das? Kann ich nicht sagen. Also ich könnte ja jeden Scheiß über dich behaupten, Kian, und nachher sagen, ein Bekannter hat mir das erzählt. Und dann sagst du, ja, welcher Bekannter soll es gewesen sein? Ich möchte in der Lage sein, mich zur Wehr zu setzen, was diese Anschuldigungen angeht. Nee, sage ich dir nicht. Ein Bekannter, eine Quelle von mir. Aber die Quelle möchte anonym bleiben. So, das eröffnet mir ja den Raum, absolut alles über dich zu erzählen, auch wenn es komplett nichts, nicht einen Funken mit der Wahrheit zu tun hat. Ich könnte quasi jede Geschichte fabrizieren und sagen, irgendwelche Geheimquellen haben mir das gesagt. Deswegen stehe ich dieser Geschichte, wie damals ist, und das ist ja auch total zurückgefeuert auf die, hat ja überhaupt nicht den Effekt, den sie wollten, uns zu canceln. Eine Mutter anonym arbeitet aber bei der Zeitung und ihr Sohn hat irgendwie AfD-Parolen gesagt. Ja, was sagt uns, dass das nicht komplett fabriziert und an den Haaren herbeigezogen ist, dass sich diese Geschichte irgendjemand ausgedacht hat, einfach um jemand anderen zu schaden. Und deswegen finde ich das sehr problematisch.
Genau, aber jetzt in Bezug auf den YouTuber, Ich meine, also meine Meinung dazu ist, man muss da eine klare Linie zwischen jemand äußert einfach seine Meinung oder jemand behauptet faktisch falsche Dinge, wirft mit Fakten um sich, die in irgendeiner Weise auch eine Verifizierung benötigen. Und da sehe ich quasi den Unterschied. Es gibt aber tatsächlich rechtlich gesehen da gar nicht so eine eindeutige Einschätzung dahingehend, dass es falsch ist, sondern beispielsweise hier, ich zitiere mal, wer seine Meinung äußert, muss nach der Impressumspflicht sagen, wer er ist, ansonsten ermittelt die Landesmedienanstalt, das wird sicher passieren bei Clownswelt. Also man muss und ist ja dazu verpflichtet, ein Impressum anzugeben. Damit wäre dann ein Name auch dort zu finden als jemand, der verantwortlich ist, wobei man das natürlich auch noch anders handhaben kann. Trotzdem, das ist jetzt der andere interessante Teil davon, steht hier Grund für die Veröffentlichung, Fragezeichen, Solmecke, der Medienanwalt von YouTube, sagt wahrscheinlich nicht. Laut des sogenannten Doxing-Paragraphen, Paragraph 126a im Strafgesetzbuch, kann Clownswelt durchaus argumentieren, dass die Veröffentlichung des Namens Angriff auf seine Person zur Folge haben könnte. Das ist jetzt halt wieder ein Punkt, den dann, wenn man das vor Gericht bringen würde, ein Gericht dann so entscheiden würde, das dann natürlich auch von dem jeweiligen Richter, der dort zuständig ist, abhängig ist. Was sagt das ZDF? Da gab es nämlich eine Anfrage von Watson auf die Sendung. Das ZDF sagt, Zitat, die Sendung beschäftigte sich mit politisch rechten YouTuberinnen und YouTubern. Die Berichterstattung behandelte dabei ein Thema von erheblichem öffentlichem Interesse, nämlich die Aktivitäten der im Beitrag genannten YouTube-Accounts mit hoher Reichweite. Weiter hieß es in der Stellungnahme, die Redaktion habe den Aussagen zu einzelnen Personen oder Themenkomplexen stets eine sorgfältige Recherche zugrunde gelegt. Tatsachenbehauptungen seien belegbar gewesen. Personen, die in der Sendung thematisiert werden, erhalten außerdem vorab Gelegenheit zur Stellungnahme. Mediale Berichterstattung über das Handeln von Personen, das von öffentlichem Interesse ist, hat erhöhte Aufmerksamkeit zur Folge. Also, das ZDF sagt quasi, die Person hat Reichweite, dementsprechend hat sie damit zu rechnen, wegen dem öffentlichen Interesse, dass sie eben eine Berichterstattung passiert.
Dem ist ja auch, also dem, das ist ja auch, ich meine, ich kann da nicht dagegen argumentieren. Ja, diese Person, wer in die Küche reingeht, dort ist es halt oftmals heiß, ja. Und der Mann hat, also wir wissen ja, es ist ein Mann, wie man heute sagt, männlich gelesen. Und der hat sich ja quasi, der ist ja in den Ring gestiegen. Ja, er hat kritische Beiträge gebracht, er bringt kritische Beiträge, er ist staatskritisch. Also all das, was dich heutzutage innerhalb von Millisekunden zu einem Rechtsextremisten macht oder gesichert rechtsextrem oder für manche gleich Nazi. All diese Dinge, die, ich sag mal, der hat sich ins Schussfeld gebracht und er hat auch sehr zynisch Dinge kommentiert. Der Name auch schon Clownswelt, er beschreibt ja das, was hier bei uns in Deutschland abgeht, als eine Clownswelt. Wir leben in einer Welt voller Clowns, weil es alles nicht mehr ernst zu nehmen ist. Deswegen, ich sehe das schon so, dass man deswegen, wenn man sich der Öffentlichkeit kundtut, dass es dann auch sein kann, dass die Daten preisgegeben werden. Nur dann gilt das halt aber für alle. Und oftmals ist es ja so, dass die, die andere exponieren, selber ein sehr privates, zurückgezogenes Leben führen. Und ich meine, so ist das auch beim Böhmermann quasi ziemlich in die Hose gegangen in dem aktuellen Fall. Denn wenn wir uns das jetzt mal aus dem Artikel der Zeit, wo erklärt wird, wie er sich da radikalisiert. Ich lese gerade mal vor, Jan Böhmermann versus Clownswelt. ZDF-Beitrag geht vom Moderator nach hinten los. Vergeltung im Netz, Böhmermann im Visier. Die Reaktion aus dem rechten Lager folgte prompt. Unterstützer des YouTubers begannen, vermeintliche Privatinformationen über Böhmermann zu verbreiten. Besonders brisant, ein bekannter Verschwörungsideologe forderte auf X, ehemals Twitter, offen dazu auf, die Adresse des Moderators zu recherchieren und zu veröffentlichen, was er später auch selbst tat. Die Eskalation ging so weit, dass neben Böhmermanns angeblicher Adresse auch Namen seiner Kinder im Netz kursierten. Jan Böhmermann steht erneut im Zentrum einer hitzigen Auseinandersetzung. Der Satiriker hat in Zusammenarbeit mit der Zeit die Identität eines bislang anonymen rechten Content-Creators offengelegt. Dessen Videos werden millionenfach geklickt. Die Enthüllungen hatten nun Folgen für den Influencer, sondern auch für Böhmermann selbst, der mit einem Vergeltungsfeldzug gegen seine Person konfrontiert ist. Ist ja, was nutzen die denn hier für einen Jargon, bitte? Also das geht ja gar nicht. Für den Moderator ist es aber nicht das erste Mal. Jo, also auch hier, da gilt, same playing field. Wenn du natürlich andere in die Öffentlichkeit schiebst, musst du damit rechnen, dass es auch mit dir gemacht wird. Und da, das ist, weißt du, was ich viel sehe, Kian, was da viel, die Gräben werden einfach immer tiefer. Ne? Du hast zwei Bubbles, die nennen wir sie Rechte. Ja? Die linke und die rechte. So. Per se sind beide völlig legitim in Deutschland. Das muss immer wieder gesagt werden, weil viele Leute sind schon so in ihrer Parallelwelt drin, dass sie denken, irgendwie rechts wäre verboten oder so. Rechts ist nicht verboten, rechts ist völlig legitim. Rechts zu sein ist, du kannst rechts sein. Ja? Extremismus, da wird's problematisch. Genauso bei Linksextremismus wie bei Rechtsextremismus. Ob du zu denen gehörst, die auf der rechten Seite sagen, Deutschland und dann den verbotenen Spruch, Sieg, ja, das ist verboten, diese Einstellung. Die Leute sagen das, wenn man es mal ganz extrem sehen möchte. Oder die auf der linken Seite sagen, Deutschland verrecke und Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Also die einen wollen Deutschland stark und groß sehen, die anderen wollen, dass es alles, was deutsch ist, vernichtet wird. So, diese beiden extremen Richtungen sind, wie wir wissen, sehr, sehr schlecht. Aber die beiden, der Graben, der zwischen ihnen entsteht und auch diese Abspaltung, entweder du gehörst zu denen oder zu denen, die wird halt immer krasser, Kian. Und das ist etwas, was ich äußerst bedenklich finde in Deutschland. Du siehst, dieser Kampf wird immer erbitterter gekämpft.
Absolut. Und diese Spaltung ist ja etwas, was am Ende nur zu noch mehr Stillstand auf politischer Ebene führt, dazu, dass Dinge nicht noch weiter nach vorne getrieben werden, sondern dass man sich darin verhängt, gegenseitig zu bekämpfen, anstatt irgendwo einen gemeinsamen Konsens zu finden. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir aktuell in Deutschland haben. Und es wird auch sehr, sehr stark durch Social Media beheizt. Ich meine, Jan Böhmermann sagt ja selber, dass es nur die Rechten sind, die durch Social Media sehr, sehr stark an politischem Zugewinn bekommen haben. Wobei ich ganz klar sagen muss, hey, die Linke, die hat ja massiv, unglaublich riesige, starke Präsenz, beispielsweise auf TikTok, aber auch auf anderen Plattformen. Am Ende des Tages steht es natürlich jeder Partei frei, diese Plattform zu nutzen. Aber wir merken halt, dass vor allem die extremen Aussagen dort am meisten ziehen. Und das führt dann halt einfach nur zu noch mehr Spaltung. Und dann wiederum dazu, dass man nicht weiterkommt im politischen Diskurs. Für mich aber jetzt nochmal, um auf den Kern dieses Themas zurückzukommen, stellt sich immer noch die Frage, gut, und das muss sich mal jeder an dieser Stelle selber privat stellen, wenn du eine Person hast, die anonym über dich Scheiße erzählt im Internet, dann willst du ja auch theoretisch wissen, wer diese Person ist. Und dann ist es ja auch irgendwo legitim zu sagen, hey, du kannst doch nicht einfach Scheiße über mich erzählen im Internet. Ich möchte wissen, wer du bist, da sollte es eine Pflicht zugeben. Wenn jetzt diese Person auch noch eine sehr, sehr große Reichweite hat, dann hast du wahrscheinlich noch mehr, gerade dadurch, dass es eben noch viele weitere Personen sehen, das Bedürfnis zu sagen, hey, ich will wissen, wer das ist. Und diese Person sollte mit seinem Namen dazu stehen. Jetzt ist die andere Sache, die andere Frage in diesem Zusammenhang, so wie ich das verstanden habe, und ich habe den Content von Clownswelt nicht konsumiert vorher, ich habe mir das jetzt angeschaut, aber wird das ja damit gerechtfertigt zu sagen, hey, das ist den Journalisten, die das jetzt so betrachtet haben, nicht passend genug. Er soll wohl aber nur seine Meinung ausgedrückt haben, auch wenn die wohl in eine politische Richtung geht, aber es passt denen einfach nicht, weil es unbequem ist. Und dann ist halt wieder in diesem Zusammenhang die Frage, gut, ist das dann gerechtfertigt? Hat er dann kein Recht auf Privatsphäre? Und wer entscheidet dann bei Fall zu Fall, was die gute Sache ist oder wo die Linie ist und ab wann man nicht mehr anonym sein darf oder sollte? Und da hilft das Recht leider auch nicht, das Gesetz, weil es da eben sehr schwammig ist, weil du je nach Kontext dann Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte hast, die greifen.
Mm. Ja. Das ist wirklich schwierig. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, Kian, das sind richtige Fragen, die du aufwirfst. Und ich habe da auch keine abschließende Meinung dazu. Guck mal, dieses Spielchen, der Adressenpreis geben, das macht ich. Also ich weiß jetzt nicht bei den Rechten. Ich bin da einfach nicht drin in diesem Thema. Aber ich weiß, dass die Antifa führt ja so Listen, ja, wo Regimegegner in ihren Augen eben Rechtsextremisten, der wahrscheinlich stärkst wachsende Personengruppe in Deutschland schlechthin, ja, weil jeder, also ja, der Raum für das, was ein Nazi ist, wächst jeden Tag sehr, sehr stark an. Und die veröffentlichen das ja gerne und bedrohen sich so gegenseitig, indem dann halt die Häuser beschmiert werden und lauter solche Geschichten. Das sind halt alles sehr, sehr totalitäre Methoden. Und die erinnern, und das weiß auch jeder, ich glaube, das weiß wirklich jeder, die erinnern sehr stark an Stasi-Zeit, vor allem aber auch an die Zeit während dem Dritten Reich, wo man eben dann beispielsweise damals von Juden die Häuser beschmiert hat und so weiter, ja. Kauft nicht bei, ihr wisst ja noch, wie das da lief. Und mit Gewalt vorgegangen ist, die SA durch die Straßen gegangen ist und gewalttätig auf Leute losgegangen ist, die nicht ihrem Ideal entsprochen haben und damit aber auch nicht ihrer gedanklichen Vorstellung einer Bevölkerung beispielsweise. Wie die sein sollte, welche Haltung die haben sollte. Und wir sehen das heutzutage halt sehr stark wieder. Und könnt ihr ja selber mal reinschreiben, von welcher Seite das am meisten kommt, diese Gewaltausbrüche bei Demos und so weiter, wenn Gewalt gegen Polizisten angewandt wird und so weiter. Schaut mal, wer am 1. Mai auf der Straße ist, was da passiert. Also, deswegen, ich bin da vorsichtig immer, wenn das aus politischen Motiven gemacht wird. Und wenn wir uns auch mal anschauen, der Journalist, der ihn gedoxt hat, das ist der Christian Fuchs. Der steht jetzt in der Öffentlichkeit, also wir doxen den nicht, ne? Das ist völlig bekannt. Christian Fuchs arbeitet für das Investigativressort der Zeit. Zuvor hat er dem Rechercheverbund von NDR und Süddeutscher Zeitung angehört. Seit über einem Jahrzehnt beschäftigte er sich intensiv mit Rechtsextremismus. Er ist Gewinner des Reporterpreises, des RIAS-Preises sowie des Leuchtturms für besondere publizistische Leistungen und zählte bereits mehrfach zu den Journalisten des Jahres bei Rowohlt erschienen, von ihm gemeinsam mit John Götz Die Zelle und der Bestseller Geheimer Krieg. Also, das ist definitiv ein angesehener Journalist, einer, der einige Auszeichnungen gewonnen hat und auch noch dazu ist er Bestseller-Autor. Ich kann dir da wirklich keine abschließende Meinung dazu geben. Wie geht man damit um? Wen exponierst du da? Zu was sorgst du? Ich habe hier zum Beispiel was gefunden, Kian. Das ist von Mimi Kama. Da steht, was sind die Folgen von Doxing? Da steht Folgendes. Die Folgen von Doxing können schwerwiegend sein, wie zum Beispiel Identitätsdiebstahl, Verlust von Privatsphäre, Rufschädigung, Belästigung, psychologischer Stress und sogar körperliche Gefahr. Doxing kann auch langfristige Auswirkungen auf das Leben einer Person haben, wie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche oder in Beziehungen. Also ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist, mit ob das jetzt freundschaftliche Beziehungen sind oder eine romantische Beziehung mit einer Person. Denn da kann ich nur sagen, wenn euer Freund, eure Freundin mit euch Schluss macht, weil ihnen eure Haltung nicht passt, dann ist nicht die richtige Person gewesen. Also wenn da der Zusammenhalt schon auseinanderbricht und die sagt, hey, der und der hat über dich geschrieben, deswegen bin ich nicht mehr befreundet. Also wie viele Berichte wurden über Kian geschrieben oder über mich geschrieben? Also ich habe dadurch keinen Freund verloren, eher nur welche hinzugewonnen. Aber ich würde sowas auch, wer mir deswegen sagt, weil ich das und das aus der Zeitung über dich erfahren habe, deswegen rede ich jetzt nicht mehr. Solche Leute, die gehören gar nicht in meinen, also die haben es gar nicht verdient, Zeit mit mir zu verbringen. Deswegen darüber will ich mir jetzt keine Gedanken machen. Aber es ist ein schwieriges Thema, Kian. Ich weiß nicht, ob du da abschließend für dich eine Meinung hast, wie man damit umgehen sollte.
Pass auf, ich finde es halt auch schwierig, oder der Grund, warum wir es wahrscheinlich beide schwierig finden, ist, weil wir beide pro Transparenz sind, aber auch pro Anonymität. Weil Anonymität schützt Meinungsfreiheit, vor allem eben in beispielsweise Repressionsstaaten, wo es oppositionelle Minderheiten gibt, die unterdrückt werden und diese Personen dann eben nicht mal mehr Kritik äußern können, weil sie sonst Repression befürchten müssen. Es gibt aber einen Unterschied, wie ich finde, zwischen anonymer Kritik, die irgendwo auch argumentebasiert ist, und anonymer Rufschädigung, die charakterbezogen ist, beleidigend ist, verhöhnt ist. So, jetzt ist das Problem, es gibt aber auch keinen objektiven Maßstab, was für den einen legitime Kritik ist und für den anderen Rufmord. Das heißt, du hast subjektive Wahrnehmung und da ist dann zu viel direkt vielleicht das, was zur moralischen Waffe dann verwendet werden kann. Deswegen auch das Recht, also das Gesetz, hilft da nicht weiter. Ich würde jetzt sagen, wenn jemand anonym Kritik äußert, dann kann man ihm doch auf seine Argumente antworten. Dann muss man sich als Waffe nutzen, ihm einen Schaden in seinem Umfeld privat anzufügen, sondern kann ja argumentativ auf seine Inhalte eingehen. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht beantworten persönlich, wo und wer der entscheidende Maßstabsetzer dafür ist. Und ich glaube, das ist eben hier das Problem.
Jo, und wenn ich hier auch noch mal der gute Christian Fuchs, der eben da involviert war, der ihn quasi gedoxt hat, der da auch recherchiert hat, was ich interessant finde, der hat auf seinem Twitter-Profil oder X-Profil hat er, da steht im Hintergrund ein Bild, da steht Stop making stupid people famous. Also hör auf, dumme Menschen bekannt zu machen oder berühmt zu machen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass er denkt, dass das, ich weiß jetzt nicht, ob er meint mit dumm, mit einem niederen Intellekt oder geringen Intellekt, oder ob er meint halt Leute, die eine andere Meinung haben oder die er halt für dumm hält aufgrund ihrer Haltung, ihrer Ideologie im Zweifelsfall. Aber was doch die Presse macht, ist gerade oftmals genau das, doch ein Widerspruch in sich selbst. Weil was die gemacht haben, ist, Clownswelt ist jetzt in ganz Deutschland bekannt. Er hat seine Reichweite massiv erhöht. Ich kann es mal vorlesen, Cicero hat es auch gut zusammengefasst. Ein Phänomen, das dieser Tage seine deutsche Reinkarnation gefunden hat, scheint Jan Böhmermanns Angriff auf den YouTube-Kanal Clownswelt das Ergebnis, ein zuvor recht unauffälliger rechter Kanal, vervielfacht seine Reichweite, bekommt mediale Rückendeckung, öffentliche Solidarität und Spenden. Cancel Culture wirkte in diesem Fall eher als Karrierebooster. Willkommen im Streisand-Zirkus von Lerchenberg, inszeniert im Hochglanzformat auf öffentlich-rechtlicher Bühne. Und das ist ja das Gegenteil. Ihr macht, also wenn ihr denkt, dass das die Stupid People sind, dann macht ihr sie famous. Also der Typ wäre niemals so bekannt geworden, der hätte wahrscheinlich keine deutschlandweite mediale Präsenz und ist jetzt, der Begriff Clownswelt ist jetzt in den Köpfen von Millionen von Menschen eingebrannt und auch noch mit einer Emotion verbunden, nämlich dass David gegen Goliath war. Und das Schlimmste, was passieren kann für die Presse, wenn sie jemanden diffamieren wollen, ist, dass die Leute eine Person abspeichern mit einer Emotionalität dazu, weil diese Speicherung kriegst du niemals raus. Und im Endeffekt, das nur mal an den guten Christian Fuchs, so, ihr habt das Gegenteil erreicht von dem, was ihr eigentlich wolltet. Ihr habt the stupid people habt ihr jetzt sehr, sehr famous gemacht. Und da frage ich mich so, okay, das ist doch eigentlich die Presse, entweder es funktioniert, wenn die Klinge scharf ist, oder aber die Klinge der Presse wird halt zunehmend stumpfer und dann kommt es eben oftmals zu Gegenreaktionen, die noch stärker ausfallen und die Masse der Menschen solidarisiert sich dann mit dem in ihren Augen empfundenen unterdrückten Personen.
Ja, Philipp, ich weiß es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was das Ziel damit war. Wenn das Ziel damit war, dieser Person öffentlich zu schaden, dann ist das auf jeden Fall nicht funktioniert. Wenn das Ziel damit war, dieser Person privat zu schaden, ist es ja zu einem gewissen Teil erfolgreich gewesen. Ein Punkt, der natürlich dadurch jetzt passiert ist, ist, dass andere Leute, die anonym ihre Meinung äußern, jetzt theoretisch die Sorge haben, hey, was, wenn die sich privat bei mir melden? Jetzt muss man aber sagen, dadurch, dass es so einen starken Backlash dazu gegeben hat beim ZDF-Magazin Royal, ist das auch nicht so klar. Also ich persönlich würde sagen an dieser Stelle, Leute, am Ende des Tages ist es immer besser, selbst wenn die Person in der Öffentlichkeit steht, argumentativ auf die Inhalte einzugehen, als zu versuchen, ihn irgendwie zu entlarven, zu enttarnen im privaten Leben und ihn dann dadurch unmittelbar zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Es sollte kein Werkzeug, Doxing sollte kein Werkzeug der Einschüchterung sein und sollte nicht zur Rache dienen und sollte auch nicht in diesem Zusammenhang verwendet werden. Aber irgendwo muss man eben auch, wenn man anonym austeilt, das in Kauf nehmen, dass wenn man sehr, sehr viel Reichweite hat, dass man eben riskiert, dass irgendwann die Öffentlichkeit dahinter kommt, wer die Person ist. So, jetzt ist die Frage, ob das unser Öffentlich-Rechtlicher, also die von den vom Staat finanzierten, von all den Steuergeldern finanzierten Sender machen sollten, die muss sich dann jeder selber stellen. Aber ich habe da keine klare Meinung. Ich bin pro Anonymität, aber auch pro Transparenz. Und das, was ich hier ganz stark kritisiere, ist, dass in diesem Zusammenhang halt eben privat nicht nur er angegangen wurde, sondern eben sein Umfeld, seine Familie, seine Eltern und nicht argumentativ mit ihm sich behandelt wurde.
Ja, ich denke, das ist der grundsätzliche Punkt heutzutage. Man sollte irgendwann wieder anfangen, miteinander zu reden und nicht nur übereinander und das in diffamierender hämischer Form. Leute, spannendes Thema. Ihr könnt sehen, wir haben hier keine abschließende Meinung. Auch das gibt es. Kian, ich freue mich auf jeden Fall sehr, ganz wenige Tage nur noch, bis wir uns sehen persönlich, bis wir auf den großen, großen Bühnen einmal der Schweiz und Deutschlands stehen, Mannheim SAP Arena, Köln Lanxess Arena, München Olympiahalle und dann Abschluss in Berlin. Es wird einfach nur crazy werden. Abschluss dann am 6. Juni. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Leute, die letzten Tickets gibt's noch unter Eventim. Einfach eingeben, Hoss und Hopf Arena Tour. Kian, ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Wir sehen uns in wenigen Tagen. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.